Guten Morgen, hier sind Peter und Conny Kaiser und wir haben heute wieder unseren Auftrag, den wir vom Herrn bekommen haben, das Wort Gottes zu verbreiten.
Amen.
Er hat es uns gegeben, diesen Auftrag, und wir sind gehorsam. Deshalb hört ihr heute, ihr alle, das sind die Gemeinde, die Freunde, die Familie, auch die Familie Gottes, und die Zuhörer im Internet. Danke, Herr, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, auch in dieser Zeit das Wort Gottes zu verbreiten. Halleluja. Ja, auf dem Tisch steht ein kleines Pöttchen mit Osterglocken. Wir sind in der österlichen Zeit. Und die Osterglocken wissen sogar gar nichts davon, was Sache ist. Aber sie haben natürlich gespürt, dass Frühling ist und Sommer wird. Und wenn wir voll Hoffnung schon aus dem Fenster geschaut haben, durch die Wärme, die wir in den letzten Tagen haben, sind wir jetzt wieder ein bisschen enttäuscht, dass es doch jetzt wieder schneit und der Winter zurückkommt. Und genauso können wir enttäuscht sein, dass wir immer noch mit dem Virus zu kämpfen haben, von Covid-19. Aber soll ich euch was verraten? Es gibt Hoffnung. Die Hoffnung kommt vom Herrn. Ja, wird alles in Ordnung bringen. Und über das tiefe Tal des Covid-19 werden wir sicherlich heute noch mehr hören. Der Herr wird uns Sommer bringen und der Herr wird uns das Covid-19 nehmen,
Amen.
Damit wir wieder frei leben können. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du alles in der Hand hast und dass du alles auch siehst und dass du zu deiner Zeit handeln wirst. Deine Zeit, das ist die rechte Zeit. Wenn wir uns auf diese Zeit und darauf verlassen, kann uns überhaupt nichts passieren. Wir haben heute ein Thema bekommen. Nach Psalm 22 haben wir heute den nächsten Psalm, auch wiederum ein messianischer Psalm. Und wenn ihr rechnen könnt, wisst ihr, welcher Psalm heute dran ist. Und die Überschrift zu dem messianischen Psalm, der von David geschrieben wurde 1000 Jahre vor Christi Geburt, da heißt es in meiner Bibel, der Herr ist mein Hirte. Und wenn David auf Jesus damit anspielt, dann ist Jesus doch erst 1000 Jahre später geboren worden. Gott hat sich entschieden, ihn 1000 Jahre später erst auf die Erde zu schicken, damit er das ist, was im Johannes 10, Vers 9 zu lesen ist. Im Johannes 10, Vers 9 heißt es, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Wie wir auch in den letzten Predigten immer schon festgestellt haben, benutzt Jesus Vergleiche. Und er vergleicht hier sich als Hirten und uns als Schafe. Und wenn wir durch die Tür eintreten, dann sind wir geschützt. Wir können zwar sicher ein- und ausgehen, aber wir wissen, dass in seinem Stall, wie es sagt, oder in seinem eingezäunten Bereich keine Gefahr besteht. Auch heute ist es ja so. Schafe werden eingezäunt, damit der Wolf sie nicht reißen kann. Es werden Elektrozäune eingebaut und den Wolf haben wir heute auch bei uns. Der Wolf ist der Teufel, der uns immer wieder, ja, das nehmen will, was wir schon haben. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Und der Herr passt auf uns auf, dass es uns nicht genommen wird. Deshalb sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und wenn wir das eben auch wissen, das bestätigt Jesus nämlich in den nächsten Versen, und zwar im Vers 11 vom Kapitel 10 aus dem Johannesevangelium und 14. Er sagt zweimal, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und jetzt bin ich wieder am Anfang, wo David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt bringen wir zum Schluss noch etwas in der Betrachtung für uns. Aber wir haben am Anfang etwas, was die Conny uns mitteilen möchte, dass die Geschichte der Prophetie ja auch in diesem Psalm enthalten ist. Das ist ein prophetischer Psalm, deshalb ist es ja auch ein messianischer Psalm, der auf Jesus hinweist. Und die Prophetie, die aus diesem Psalm uns mitgeteilt wird, betrifft einmal das Volk Israel und aus dem Volk Israel uns alle. Und das bringt die Conny jetzt im Einzelnen zu uns. Ich will aber noch nicht vorgreifen. Sie scharrt schon mit den Hufen, weil sie das bringen möchte. Danke, Herr, für diesen wunderbaren Psalm und danke, dass wir gemeinsam tätig werden, dieses wunderbare Wort, das du dem David gegeben hast, jetzt vermitteln dürfen. Halleluja. Amen.
Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und wir machen uns nicht das Wetter draußen, wenn wir rausschauen, sondern wir machen uns das Wetter im Herzen.
Amen.
Ja, ich möchte als Einleitung bringen, einen kurzen Teil als Einleitung bringen. Und da geht es über das Buch der Psalmen und das ist das längste in der Bibel. Der Psalm 118 ist ungefähr die Mitte der Bibel. Und insgesamt haben wir 150 Psalmen. Und der bekannteste Verfasser der Psalmen, das denke ich, wissen wir alle, ist der David. Die Psalmen sind wie die gesamte Bibel, wie das gesamte Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert.
Ja.
Im zweiten Buch Samuels, im 23. Kapitel, bezeugt David das und in Markus 12 wird es von Jesus selbst bestätigt. David wird in Apostelgeschichte 2 von Petrus als Prophet genannt. In den vielen, vielen Psalmen wird Bezug auf Jesus, unseren Messias, genommen. Und deshalb nennt man sie auch messianische Psalmen.
Ja.
Im Neuen Testament wird oft eine Stelle aus den Psalmen wiedergegeben. Zum Beispiel gibt es 224 verschiedene Stellen aus Psalm 103. Nur aus einem Psalm. Jesus sagt nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Der Peter hat schon gesagt, heute sprechen wir über den bekanntesten Psalm, nämlich Psalm 23. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung den ganzen Psalm. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Öl, mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit.
Amen.
Der Psalm 23 zeigt uns, dass Jesus der gute Hirte ist, der die Seinen leitet, sich um sie kümmert und zur inneren Ruhe bringt. Der Psalm ist selbstverständlich auch für uns geschrieben, aber insbesondere für das Volk Israel. Den messianischen Bezug finden wir im Johannesevangelium Kapitel 10, wie der Peter schon vorgelesen hat. Der Herr sagt dort zweimal von sich selber, ich bin der gute Hirte. Mhm. Warum Hirte? Josef wurde nach Ägypten geführt. Heute wird man wohl sagen, entführt. Und durch die Hungersnot kamen 70 Verwandte dorthin und die haben sich vermehrt zum Volk seiner Weide. Im Psalm 95 heißt es, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Herde. Es heißt weiter, mir wird nichts mangeln. Gott hat Israel in Ägypten zu seiner Herde gemacht und führte sie als guter Hirte raus auf einen eigenen Weideplatz, wo Milch und Honig floss. Wiederum ein Psalm, 78 heißt, er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in die Wüste und führte sie sicher. Mhm. Der Stab von Mose und Aaron wird oft als Hirtenstab erwähnt. Da denkt man an das Rote Meer, an das Wasser aus dem Felsen. Es mangelte dem Volk an nichts während ihrer Wanderung durch die Wüste. Die Kleidung ist nicht alt geworden, die Schuhe haben sich nicht abgenutzt und sie wurden versorgt mit Wasser, Manna und auch mit Wachteln. Das Volk ist groß geworden, 600.000 Mann, nur Mann, ja. Männer.
Ja.
Und wenn wir uns das vorstellen, was der Mose brauchte, um die satt zu kriegen,
ja.
Wenn man sich das mal vielleicht vorstellen kann, 1500 Tonnen Nahrungsmittel würde man heute ausrechnen.
Mehr Zeit.
In Vers 2 heißt, er weidet mich auf grünen Auen. Das Ziel beim Auszug aus Ägypten waren die grünen Auen im verheißenen Land. Das überaus fruchtbare Land sollte Israels Weideland werden. Und die Kundschafter, die haben das alles bestätigt. Gott leitete sie in das verheißene Land und der Fels, der mitging, war Jesus. In 1. Korinther 10 lesen wir, sie tranken aus einem Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus.
Amen.
Ja, ein Schaf braucht lange, bis es sich lagert. Die Voraussetzung dafür ist, es muss sich sicher fühlen und es muss ausreichend Nahrung und Wasser da sein. In Vers 2 heißt es weiter, er führt mich zu stillen Wassern. Damit meint man zur inneren Ruhe kommen. Der Bezug ist hier das Volk Israel unter den Nationen. Und das weit höhere Ziel unseres Gottes ist, er will seinem Volk im zukünftigen Reich Ruhe verschaffen. Wenn Jesus wiederkommt und das tausendjährige Reich beginnt, ist Jesus Christus für sein Volk der gute Hirte. Israel wird Jesus erkennen und von den Werken des Gesetzes endlich loskommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, an den Ölbaum gefropft sind. Das heißt, wir heute gehören zum Volk Israel.
Ja.
Weiter heißt es, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jetzt war sein Volk im gelobten Land. Aber wie wir das alles im Alten Testament nachlesen können, wurden sie mit der Zeit ungehorsam, wie störrische Schafe, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Der Herr hatte ihnen befohlen, die Völker zu vertilgen, aber sie haben nicht gehorcht. Sie vermischten sich mit ihnen sogar und lernten deren Werke und dienten ihren Göttern. Das muss man sich vorstellen, sie opferten Kinder den Dämonen. Unschuldiges Blut wurde vergossen. Aber die Folge war die Niederlage. Heidenvölker schlugen sie. Sie haben sie besiegt. Später waren es die Babylonier. Die haben das Volk gefangen genommen und weggeführt. Aber der Herr, gütig wie er ist, nahm sich ihrer wieder an.
Amen.
Er leitete sie auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Also er hat sie aus der Gefangenschaft wieder zurück auf ihre Weide geführt. Und warum? Um seines Namens willen, das heißt um Jesu willen.
Ja.
Er, Jesus, sollte als der gute Hirte kommen, sie weiden und ihnen Gerechtigkeit bringen. Und wie wurden zur Gerechtigkeit geführt? Zu seinem Namen, zu seinem Kreuz, auf dem der Name steht. Jesus von Nazareth, König der Juden. Er führte sie auf der rechten Straße, denn Jesus allein ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.
Ja.
Weiter in Psalm 23 heißt es, und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich.
Halleluja.
In der Geschichte Israels liegen hier, das kann man nachlesen, zwischen Vers 3 und Vers 4 liegen circa 2000 Jahre.
Mhm.
Aber wir dürfen nicht vergessen, David war Prophet. Der Herr hat ihm das alles lange vorher gezeigt. Diese 2000 Jahre sind die Jahre der Zerstreuung, der Kriege, Verfolgung und auch der Holocaust vom Zweiten Weltkrieg gehört dazu. Das Volk, also seine Schafe, waren ohne Weide. Und das ist die Zeit des finsteren Tales. Zwischen Vers 3, wo es heißt, er erquicket meine Seele, und Vers 4, das finstere Tal, liegt die erste Ankunft unseres Herrn Jesus.
Mhm.
Aber in Lukas 19, 14 lesen wir, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche.
Haben die Pharisäer gesagt, ja.
Mhm. Und die Juden. Sein Volk Israel lehnt ihn ab. Sie haben Jesus abgelehnt. Und die Folge war die Zerstreuung, und diesmal weltweit.
Ja.
So haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut, heißt es in Hesekiel 34.
Ja.
Doch am Ende der Tage sollte es erneut gesammelt werden und auf seine Weide zurückkehren. Das könnt ihr nachlesen in Hesekiel 34 und in Jeremia 33. Ja, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Zur Erklärung, Stecken und Stab deuten auf Jesus hin als Machthaber, als Herrscher und oberster Richter. Es wird die große Trübsal kommen. Und in der großen Trübsalzeit, da kristallisiert sich der Überrest des Volkes heraus, die, die dann zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und der Überrest, der weiß um die bevorstehende Aufrichtung seines Reiches.
Bei den Juden jetzt, nicht? Das
ja.
Ist klar.
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, heißt es im Vers 5 weiter. Hier ist prophetisch das zweite Kommen Jesu gemeint.
Ja.
Als die Juden in ihre Heimat zurückkamen, das war ja im Mai 48, haben sie das Land bekommen, als sie zurückkamen, waren und sind sie von Feinden umgeben. Bitte stellt euch die Landkarte vor. Wo liegt Israel? Was ist rundherum? Libanon, Syrien, Jordanien, Saudi-Arabien, Ägypten und übers Meer drüber ist die Türkei.
Mhm.
Und im Angesicht ihrer Feinde erhielten sie das Land und Jerusalem zurück. Das Land 1948 und nach dem Sechstagekrieg in 1967 auch Jerusalem.
Ja.
Die Trübsalzeit wird Israel dazu dienen, den Herrn als ihren Herrn anzuerkennen. Dann ist es wieder seine Herde. Der Herr wird die Feinde richten.
Mhm.
Die Feinde müssen erkennen, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist und dass der Herr auf dessen Seite steht. Vers 5. Du hast mein Haupt gesalbt, mein Becher fließt über. Das beschreibt den Einzug Israel in das messianische Reich. Der Heilige Geist wird im Übermaß ausgegossen. Und der Messias wird als der Gesalbte mitten unter seinem Volk herrschen.
Amen.
Im tausendjährigen Reich.
Ja.
Alles wird im Überfluss da sein. Es wird kein Mangel sein. Gerechtigkeit und Frieden wird sein. Alles wird perfekt sein. Wenn ihr das nachlesen wollt, dann nehmt Jesaja das Kapitel 11 und Psalm 65 oder Hesekiel 47. Im Vers 6 heißt es: Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das Haus des Herrn ist der Tempel, der wird dann wieder gebaut werden. In Jeremia 31, 10 bis 11 heißt: Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt: Der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Mhm. David war nicht nur der Schreiber wunderbarer Psalmen, er war Prophet. Und der Prophet hat eine persönliche Beziehung zum Herrn. Und darauf kommt es an. Wir brauchen die persönliche Beziehung zum Vater, zu Jesus und zum Heiligen Geist. Und was sagen wir dann?
Amen.
Amen.
Ja. Jetzt kommt der zweite Teil. Der David hat doch diesen Psalm geschrieben, weil er den Herrn gebraucht hat. Er war in Not und er hat festgeschrieben und festgestellt, wie der Herr ihn versorgt hat und dass er im Tal des Todes gewesen ist. Darüber hatten wir schon in Psalm 22 am letzten Sonntag gesprochen. Und wie der Herr ihn dort wohl immer wieder versorgt hat und wie er ihn auch sonst immer wieder versorgt hat. Es heißt aber auch auf der anderen Seite, ich sage immer dieses Wenn-Dann-Verhältnis, wenn wir das eine tun, dann wird uns das andere gegeben. Nun könnte man natürlich den Psalm 23 dahin auslegen, dass man sagt, ja, das ist ja alles nur für uns, ich will das alles nur haben. Aber wenn ich dann den Satz in Vers 3 lesen, er führt mich auf rechten Wegen. Und diese rechten Wege, die muss ich ja erkennen und auch beschreiten. Wenn ich die nicht beschreite, dann bin ich wie das Volk Israel, wie du gesagt hast, die alles Mögliche machten, was also zum Teil in gräuliche Taten ausgeartet ist. Und wenn ich den rechten Weg aber beschreite, dann macht Jesus mir die Tür auf für den Schafstall und ich darf eintreten, wenn ich ihn dann anerkenne und wenn ich sage, du bist mein Herr und König. Das sind so die zwei Seiten auch dieses Psalms, obwohl die Versorgung eigentlich, wenn man im ersten Blick raufschaut, im Vordergrund steht. Ich habe eine Sache, die ich euch unbedingt sagen muss. Die ist persönlich mit dem Günther. Günther kennt ihr alle, oder wer Günther nicht kennt, er war ein Mitglied in unserer Gemeinde. Er hat auch bei Rosenheimer Leibspeise immer mitgeholfen. Er war fast blind und hat gearbeitet, ist mit dem Bus hergefahren. Und er hat den Psalm 23 geliebt. Und wir haben oft mit ihm auch den Psalm gebetet. Und er hat immer wieder ganz klar auch im Vaterunser gewisse Partien betont, weil er wusste, das ist sein fester Halt. Und die Conny hat vorhin schon gesagt, der Psalm 23 führt zur inneren Ruhe. Nicht nur, wenn man in den letzten Stunden des Lebens ist. Ich habe den Günther in den letzten Stunden begleitet und er hatte dadurch die innere Ruhe. Aber diese innere Ruhe können wir doch auch schon als junge Menschen haben, wo wir noch nicht an den Tod denken. Aber die innere Ruhe ist der Frieden mit Gott und der wird hier beschrieben. Und zu dem führt Jesus uns. Und als dann der Günther friedlich gestorben ist, ich bin in den letzten Tagen oft bei ihm gewesen im Krankenhaus. Er ist wirklich friedlich gestorben. Wir haben auch darüber gesprochen, was jetzt mit ihm passiert, dass er Jesus sehen wird bald und dass er gut aufgehoben ist. Und das wusste er alles. und hat das daran festgeglaubt, obwohl er, wie gesagt, ein ganz einfacher Mensch war, aber er hatte einen ganz festen Glauben. Der hat ihm geholfen, der hat ihm beigestanden. Und so konnte er diese schwere Zeit, die er im Krankenhaus lag, auch überstehen. Ich war dann überrascht, als ich nach seinem Tode seine Sachen aufräumte und das Ganze auch noch ordnen musste oder auch gern getan habe. Ich habe da sein Stammbuch gefunden und im Stammbuch war der Vers bei seiner Hochzeit, das Bibelwort zu seiner Hochzeit eingetragen. Und der arme Standesbeamte, er musste den ganzen Psalm 23 schreiben. Auf der Seite des Trauspruches war der ganze Psalm 23 eingetragen. Halleluja, unser Günther. Der Psalm 23 war für David wichtig. Ich bin mir vielleicht sogar sicher, dass er diese prophetische Sache gar nicht so unbedingt im Kopf hatte. Das hat Gott ihm eingegeben und das ist erst später, 1000 Jahre später ist Jesus erst erschienen. Und wenn dann die von Trübsalzeit und auch von den Inseln die Rede ist, die Trübsalzeit ist eine Zeit, die ich als Christ nicht mehr erleben werde, weil ich dann schon mit Jesus im Himmel bin. Und wenn es heißt, die fernen Inseln, Conny hat auch Staaten besprochen, die fernen Inseln ist heute Europa. Das sind in der Bibel, wenn die Bibel von fernen Inseln spricht, die Inseln ist das Land der Europäer. Der Psalm 23 ist für uns heute ein ganz wichtiger Psalm und wir haben vorhin mal nachgeschaut, die Worte ich, mein, mir und mich sind 21 Mal in diesen wenigen Versen, es sind sechs Verse sind es nur, es ist 21 Mal sind diese Begriffe enthalten. Und das ist doch für uns wichtig, dass dieser Psalm wirklich für uns geschrieben ist. Wir können ihn ergreifen, wir können uns danach ausstrecken und ich ermutige euch, nehmt eure Bibel, die Übersetzungen sind teilweise anders, aber der Sinn ist immer gleich. Lest den Psalm 23. Er führt euch zur inneren Ruhe. Wenn ihr die innere Ruhe habt, kommt ihr zu euch selbst. Ihr kommt zu Gott durch Jesus Christus. Wenn ihr ihn annehmt, habt ihr das alles, was uns letztlich von David uns prophetisch gegeben ist. Er spricht ja auch uns an. Tausende Jahre später, das werden, wenn ich das richtig rechne, 3000 Jahre später, heute. Ja? Ich habe, um jetzt nicht nur auf den Tod und die dann sich vollziehende innere Ruhe zu sprechen, ich habe ein Wort von einem Professor, Helmut Renner, der hat Folgendes geschrieben, das möchte ich euch vorlesen, und das ist etwas, was absolut ermutigend ist, auch für uns Lebenden. Der deutsche Krebsspezialist Professor Dr. Med. Helmut Renner verordnet seinen Patienten manchmal das Lesen des Psalm 23 sogar auf Rezept. Ist das nicht toll? Der Mann ist natürlich Christ, der weiß, wovon er redet. Das sei ein ganz wunderbarer Psalm für Krebspatienten, sagte Renner dem christlichen Magazin Neues Leben. Gerade Krebspatienten müssen sich verstärkt mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzen, weil oft die Angst vor dem Tod im Vordergrund stünde. In dieser Situation vermittelt der Psalm Raum und Hoffnung. Renner ist Facharzt für Strahlentherapie im Klinikum Nord in Nürnberg. In einem Interview betont der Mediziner, Gebet ist eine Erweiterung der wissenschaftlichen Medizin. Uns Ärzten muss bewusst sein, dass auch die wissenschaftliche Medizin ein Gnadengeschenk Gottes ist. Es ist also sehr sinnvoll, die Kraft Gottes für unser persönliches Leben und unseren Beruf in Anspruch zu nehmen. Darüber müsst ihr mal nachdenken. Das ist aus einem Buch entnommen, Messianische Psalmen von Norbert Lied, der hat es geschrieben, da hat er dieses Zitat verarbeitet. Denkt jetzt nicht nur an die Krebspatienten, denkt auch an euch, die ihr in der Mitte des Lebens oder am Anfang steht. Es gibt nur einen Herrn. Den gibt es auch noch in drei Teilen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und alle sind für uns da, wenn wir zu ihnen kommen. Gebet ist nicht nur unser Mittel, mit Gott zu reden, sondern auch unsere Waffe. Das Gebet kann uns schützen, wenn ihr diesen Todesschatten nimmt, wo der Teufel uns wirklich schon meint, besiegt zu haben. In diesem Todesschatten können wir durch Gebet, wenn wir dann den Psalm 23 beten, wenn wir ihn als Gebet lesen, überwinden. Und der Teufel muss gehen, weil hier von Jesus als guten Herden die Rede ist, der immer wieder, Conny hat es gesagt, immer wieder im Neuen Testament auch genannt wird. Da schließt sich der Kreis der Prophetie. Ich habe noch eine Sache, die muss ich euch unbedingt vorlesen. Das ist auch ein Beitrag aus dem Buch von Lied. Der ist, den werde ich zum Schluss vorlesen. Hört ihn einfach mal an, dann wisst ihr, worauf es ankommt. David war nicht nur Verfasser wunderbarer Psalmen, sondern auch Prophet. Das haben wir eben schon gehört. Der eine persönliche Beziehung zum Hirten Israels hatte. Auf eine solche persönliche Beziehung kommt es an. Zwei Beispiele mögen veranschaulichen, was damit gemeint ist. Jetzt kommt die Geschichte. Ehemalige Gymnasiasten veranstalteten nach vielen Jahren ein Klassentreffen. Einer unter ihnen war Schauspieler geworden, ein anderer Pastor. Zur vorgerückten Stunde bat die Gesellschaft den Schauspieler, doch etwas von seiner Kunst zum Besten zu geben. Er sollte etwas vortragen, vielleicht Psalm 23, sagten sie mit einem etwas spöttischen Blick auf den Pastor. Der Schauspieler willigte ein, unter der Bedingung, dass der Pastor den Psalm ebenfalls aufsagen müsse. Dieser war einverstanden. Der Schauspieler setzte nun sein ganzes Können ein, trug diesen Psalm mit theatralischen Gästen und perfekten Betonungen vor. Die Zuhörer klatschten laut und sein Können wurde in den höchsten Tönen gelobt. Nun war der Pastor an der Reihe. Er schlug seine Bibel auf, las in seiner einfachen Art den 23. Psalm vor. Als er geendet hatte, herrschte absolute Stille. Alle waren tief ergriffen. Und jetzt kommt das Zitat. Ja, wisst ihr, sagte darauf der Schauspieler, ich kenne wohl den Psalm, aber er kennt den Hirten. Kennen wir den Hirten? Wir kennen ihn und wir wissen, wenn wir den Psalm 23 lesen, dass er all das Gute für uns vorgesehen hat. Und wenn es immer ein Wenn-Dann gibt, dann gibt es hier auch zum Schluss ein Wenn-Dann. Ich muss mich nämlich entscheiden. Im 6. Vers von Psalm 23 heißt es, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Ja, das wollen wir. Aber die Bedingung, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Hallo, ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit, ist auch eine Entscheidung. Da will ich wohnen, ich will zum Herrn, ich will beim Herrn bleiben. Jetzt komme ich mal wieder mit dem Ich, meiner, mir, mich. Ich will bleiben. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und dann werde ich versorgt. Meine Bedürfnisse werden erfüllt. Mir wird geholfen und mich beschützt der Herr. Dann haben wir wieder diese 21 Mal, die wir im Psalm 23 lesen, wo der Herr uns im Blick hat. Er hat uns im Auge, das hat er immer. Immer, immer, immer. Und dieser Vers ist auch für Leute, die Gott noch gar nicht kennen. Und wenn ihr da den Johannes 10 wieder, dann schließt sich wieder der Kreis. Da hat die Conny vorher auch drüber gesprochen. Das ist Jesus im Schafstall, der gute Hirte.
Auf der Weide.
Auf der Weide. Und der die.
Im Leben.
Ja. Und damit schließen wir den heutigen Teil der Predigt. Es gibt tausende von Predigten für Psalm 23. Ja. Aber wir haben die Essenzen bitte etwas rausgearbeitet. Und nehmt sie mit, lest den Psalm 23, kann es euch nur ans Herz legen. Halleluja. Lasst uns zusammen unseren Glauben bekennen. Das ist auch das, was wir sprechen können, indem wir bestätigen, dass wir Schafe im Schafstall sind. Gell? Lass uns da mal drüber nachdenken. Das Glaubensbekenntnis sagt ja, ich gehöre dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, gebe euch seinen Frieden, der zu der inneren Ruhe führt, die wir besprochen haben. Halleluja. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Sonntag. Euer Pastor Peter und eure Conny. Amen.
Amen.